Also, wir lesen in 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 7 bis 8. Da heißt es: Übe dich aber zur Gottseligkeit. Also ich fange im letzten Teil von Vers 7 an. Übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißungen des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Bis hierhin dieses Wort. Hier finden wir das Wort Gottseligkeit, sich darin zu üben. Also was üben bedeutet, das ist Training, das ist Disziplin, und es geht bei Übungen geht es nicht ohne Ausdauer. Nicht ohne Ausdauer. Und es ist interessant, dass der Geist Gottes heute Abend auch durch dieses prophetische, gesangliche "Gib nicht auf" genau das Thema angesprochen hat, was ich auch hier für uns vorbereitet habe. Ausdauer. Was können wir erreichen, wenn wir Ausdauer praktizieren und wenn wir uns üben durch Ausdauer? Und da geht es um die Gottseligkeit. Gottseligkeit, man kann auch sagen Gottverehrung. Und für einen Christen ist Gottverehrung immer mit der Bedeutung, die Christus gelegt hat in der Gottesverehrung. Und zwar die Nachfolge. Die Nachfolge. Übe dich in der Nachfolge. Übe dich, Gott zu dienen. Übe dich darin, dass du ein Mensch Gottes wirst. Übe dich darin, dass du Gott gefallen kannst. Übe dich darin, dass Gott dich gebrauchen kann. Stell dich zur Verfügung. Übe dich darin. Und es wird verglichen in diesem Text auch mit der leiblichen Übung. Und da denke ich, die meisten von uns sind irgendwo im Fitnesstraining oder spielen irgendwo im Fußball oder schwimmen, sind irgendwie, die meisten von uns sind sportlich unterwegs. Darf ich mal kurz mal wissen, wer alles hier sportlich unterwegs ist? Das sind nicht die meisten, ihr Lieben. Was habe ich denn da vorausgesetzt? Ja, es gibt auch so einen inneren Sport, so innerlich, ja, so. Also ich praktiziere einen digitalen Sport, ja. Ja, heutzutage ist alles digitalisiert. Oh Mann. Also hört mal, die Bibel sagt, dass es alles nichts nützt. Das ganze Sport, die ganzen Training, sagt es die Bibel? Nein! Das sagt die Bibel nicht. Ihr müsst richtig hinschauen. Da steht, es nützt wenig. Aber da steht nicht, dass es gar nichts nützt. Okay, also bitte, die Bibel sagt nie, dass du deinem Körper nicht was Gutes antun sollst. Aber Menschen unter uns, und du sagst, hey Graziano, kann es sein? Ja, Menschen unter uns, die sich nur über den Körper definieren wollen. Über den Body. So wie der ist, darf er nicht bleiben. So, und du investierst Zeit und Geld und alles drumherum. Der Herr möge mein Konzept nicht zu sich nehmen. Herr, ich brauche das noch. Wenn du dein Glück und dein Wert auf Grundlage deines Fitsein definierst, dann wirst du wenig erreichen. Sehr wenig erreichen. Es gibt so einige Schlaue, die aus ihrem Body, aus ihrem Körper einen Gott gemacht haben. Und wenn man vergleicht, wie viel Zeit investierst du für dein Leib und wie viel Zeit investierst du für das Reich Gottes, und wenn du merkst, ich investiere viel mehr Zeit für mein Leib, für meine Schönheit, für mein gutes Aussehen, dann wirst du was erreichen, aber du wirst sehr wenig erreichen. Amen. Weil Glück und Fülle kommt nicht vom Äußeren, sondern es kommt vom Inneren. Es kommt vom Inneren, ohne das andere negativ darzustellen. Es ist gut, wenn du für deine Gesundheit etwas tust. Und diejenigen, die genau wissen, ich müsste für mein Body ein bisschen mehr machen, dann sei ermutigt, das zu tun. Aber immer untergeordnet in der richtigen Priorität. Und zwar, liebe Gott mehr als deinen eigenen Körper. Amen. Wir verlassen jetzt diesen Vergleich und gehen weiter in der Spur, sich zu üben. Und ich würde mal sagen, wenn es tatsächlich Leute unter uns gibt, die richtig alles reinsetzen, für ihren Körper was zu tun, investiere doch diese Zeit in vergrößertem Maße für das Reich Gottes. Und das andere nicht vernachlässigen, aber setz deine Prioritäten richtig. Investiere deine Kräfte und deine Energie und deine Zeit, dich zu üben, dich zu disziplinieren in der Nachfolge. Das ist die Gottseligkeit. Seligkeit hat etwas mit Glück und mit Freude und mit Erfüllung zu tun. Und es gibt keine größere Erfüllung, als Jesus Christus nachzufolgen. Sagt mal Amen dazu. Als Jesus zu dienen, Jesus zu kennen und ihn wirklich zu folgen, ein Jünger, ein Lehrling Jesu Christi zu werden. Und ich glaube, dass es jeder will hier. Vielleicht mit einigen Ausnahmen bis zum Schluss dieser Predigt. Denn dann werde ich dich bitten, eine Entscheidung zu treffen für dein Leben. Aber die meisten wollen das. Nun, aber wir wissen und wir haben schon festgestellt, wie schnell gibt man auf. Und wenn der Geist Gottes heute Abend gesungen hat, will ich mal so sagen, das war der Alex, aber durch Inspiration, gib nicht auf, denn ich bin bei dir. Ja, wer ist denn bei uns? Der Beistand, der göttliche Trainer, das ist der Heilige Geist, genannt auch Parakletos, der göttliche Beistand. Der bei uns ist, alle Zeit, der uns nicht alleine lässt. Gib nicht auf, denn ich bin bei dir, sagt der Herr. Ich bin bei dir. Er will uns lehren. Der Heilige Geist ist unser Coach. Er ist unser Trainer. Er will uns belehren. Wie wir Ausdauer. Kein Meister ist vom Himmel gefallen, denn aber die Deutschen sagen, Übung macht den Meister. Das ist auch der Titel meiner Predigt. Und der Heilige Geist wird uns nicht die Dinge einfach komplett geben, sondern er will uns coachen, dass wir einen längeren geistlichen Atem haben und eine verstärkte, größere Ausdauer. Halleluja. Seid ihr glücklich darüber? Christen sind heute Abend hier in dieser Kirche, die mit Ausdauer Jesus nachfolgen wollen. Stimmt das? Ihr seid hier. Und Christen mit Ausdauer, erstens, für deine Notizen, erstens, sie geben nicht auf. Das ist mein erster Punkt hier auf diesem Konzept. Sie geben nicht auf. Aufgeben kommt nicht in Frage. Sag das mal kurz an den Nachbarn. Aufgeben kommt nicht in Frage. Steht gar nicht zur Debatte. Aufgeben kommt nicht in Frage. Oh Mann, gib nicht auf, wenn der Heilige Geist das heute Abend auch aus meinem Konzept auch noch so herausgeholt hat. Was bedeutet das, ihr Lieben? Der Herr ist traurig darüber, dass einige von uns vielleicht schon innerlich mit diesen Gedanken kämpfen. Ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Das kostet mir zu viel Energie, zu viele Nerven. Ich gebe auf. Vielleicht hast du schon mit deinem Mund gesagt oder in deinem Inneren. Nein, Christen mit Ausdauer, sie geben nicht auf. Amen. Sie geben nicht auf. Sondern sie bleiben dran. Und der Heilige Geist wird dir Gnade dazu schenken. Wir haben ein paar biblische Beispiele. Zum Beispiel eine Persönlichkeit im Alten Testament mit Namen Kaleb. Kaleb war einer der Kundschafter, die mit Josua und anderen losgeschickt wurden. Von Mose und sagten, hey, schaut mal überm Zaun, was für ein Land wir dort auffinden. Und sie kamen zurück. Die meisten haben das Volk entmutigt. Vergiss es, da gibt es ganz, ganz verrückte Leute da drüben. Lass uns lieber hier bleiben. Aber Kaleb und Josua waren zwei, die gesagt haben, wir packen es. Und möge dieses Wort heute in deinem Geist fallen, zu sagen, ich werde es packen. Wir packen es. Wir schaffen, dieses Land einzunehmen. Und diese Grundeinstellung hat sich 45 Jahre später wieder bei dieser Persönlichkeit Kaleb gezeigt. Denn er war 40 Jahre alt, als er als Kundschafter ausgesandt wurde. Nun, 45 Jahre später kam die Landverteilung und der alte Josua sollte das Land verteilen und Kaleb mit 85 Jahren, erhebe sich bitte, wer 85 Jahre, wer mindestens 85 Jahre alt ist hier, keiner, das ist eine junge Kirche. Aber ich sage dir, mit 85 Jahren erhebt sich ein Kaleb und sagt zum Josua, hallo, du darfst mir den schwierigsten Teil geben der Landverteilung. Und zwar gib mir die Gebirge. Du, da wollte keiner hin. Das waren die großen Städte, da waren die Riesen. Und mit 85 Jahren, ich sag dir, wer ist 40 hier? Wer ist mindestens 40? Ich sag dir, die zweite Hälfte deines Lebens, die wird noch fantastischer. Amen. Hallo. Die zweite Hälfte deines Lebens, die wird stärker. Die wird, hey, er sagt, dann in dieser, er sagt, Josua, gib mir, gib's mir. Und der 85-jährige Kaleb sagt, ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich ausgesandt hat. Da war er 40. Ich bin immer noch so stark, wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, um zu kämpfen und um Land einzunehmen. Ich möchte das mit 85 Jahren aussagen wollen. Leute, schnallt euch an. Wenn ich 85 Jahre alt werde, Halleluja, Halleluja, mein Schatz, wir zwei, über 85, und du sagst, la 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 la, meine Frau wird immer tanzen hier vor dem Herrn, Amen, und wir sind genauso stark, warum? Weil wir Ja gesagt haben, zur Ausdauer, die der Heilige Geist bewirkt in dein Leben. Für dein Leben, durch dein Leben hindurch. Ausdauer. Wir haben aber auch ein anderes Beispiel. Du magst vielleicht wissen, sagen, ja, ein Negativbeispiel. Und zwar Eli, ein Priester des Herrn, ein Versager, ein Softi. Wenn man die Geschichte im 1. Samuel-Buch liest von diesem Priester, der zu schwach war, seine Kinder zu erziehen, der versagt hat in der Erziehung der Kinder, wo es nur nicht genügt hat. Es hat nicht genügt, dass seine Kinder in Ehrfurcht vor Gott erzogen werden und wo er vor Gott kapituliert hat und sagt, Herr, mein Gott, ich kann keinen Einfluss mehr nehmen auf mein eigenes Haus, auf mein eigenes Fleisch und Blut. Aber dieser Eli war der Coach und der Mentor des größten Richters der Geschichte Israel, und zwar der Prophet Samuel. Samuel ist groß geworden unter diesem Priester. Samuel war der die Stimme Gottes hörte, aber wusste nicht, ist es die Stimme Gottes. Er hörte seinen Namen rufen und Eli sagte, Samuel, kleiner Samuel, Wenn du wieder diese Stimme hörst, dann sag, Herr, sprich, denn dein Diener hört. Es war Eli, der Versager, der es nicht gepackt hat in sein eigenes Haus. Aber er hat einen Propheten hervorgebracht und einen Richter in der Geschichte Gottes, in der Geschichte Israels. Nie mehr war so jemand da. Das heißt, er blieb in seinem Zerbruch. Und ihr Lieben, wir sind Menschen, die auch zerbrechen gegenüber ihren Begrenzungen. Gegenüber, wo du sagst, das kann nicht sein, dass ich das in meinem eigenen Haus nicht schaffe. Aber Gott schenkt seine Gnade. Und wenn du Einfluss genommen hast an einen Menschen, kann Gott diesen Menschen groß machen. Warum? Weil du mit Ausdauer dran geblieben bist, auch in der Konfrontation mit deinem eigenen Versagen. Und Gott sagt zu dir heute Abend, gib nicht auf, denn ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und dann ein anderes Beispiel, Paulus und Silas. Mit Ausdauer haben sie ertragen Mobbing. Sie wurden geschlagen, sie wurden im Knast gebracht. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 16, die haben nichts anderes zu tun gehabt, als Gott zu loben, als Knackis. In der Gefängniszelle haben sie Gott gelobt und sie haben Ausdauer praktiziert in ihren Umständen. Und was ist das Happy End? Carsten, kennst du das Happy End? Alles kaputt. Da kam ein Erdbeben, die Türen gingen auf. Und der Kerkermeister, der sie vorher geschlagen hat, kriegt es mit der Angst zu tun. Gott kommt und antwortet in seiner Gnade auf die Ausdauer zweier Menschen, die Gott vertrauen. Und zwar nicht in Mallorca, sondern im Knast. Nicht auf dem Sofa, sondern unter den Ratten. Also die Justizvollzugsanstalten der damaligen Zeit waren nicht so komfortabel wie die von heute. Und Gott hat sie befreit. Lest es mal nach. Und der Kerkermeister, der hat sich bekehrt. Er wurde gläubig. Und er hat die Wunden der zwei hat er wieder gepflegt und die haben an seinem Tisch gegessen und er hat sich bekehrt mit seiner ganzen Familie. Ausdauer, Gott vertrauen, auf Gott festhalten, statt zu fluchen, lobe den Herrn, statt zu jammern, und ich sag's als erstes mir heute Abend, statt zu jammern, lieber klammern an den Händen und an den Armen unseres Gottes. Sag mal deinem Nachbarn, statt zu jammern, lieber klammern. Halleluja! Statt jammern, klammern und auf Gott vertrauen, auf Gott festhalten. Gib nicht auf, denn der Herr ist mit dir. Zweitens, Christen mit Ausdauer, sie steigen nicht aus. Nicht nur sie geben nicht auf, sondern sie steigen nicht aus. Aussteigen kommt nicht in Frage. Den Weg verlassen, den Weg mit Gott verlassen, kommt gar nicht in Frage. Ihr Lieben, wir leben heutzutage hier in unserem Land in einem komfortablen Christentum. Die Christen der ersten Generation haben es nicht so leicht wie wir gehabt. Allgemein waren sie verfolgt. Wenn sie den Namen Jesus bekannten, dann haben sie sich in Gefahr gebracht. Und deswegen haben auch viele den Weg verlassen, weil sie es nicht geschafft haben, weil sie ausgestiegen sind. Sie haben keine Ausdauer gehabt. Und Christen, die heute in unser Land verfolgt werden, nicht in unser Land, in unserer Welt verfolgt werden, ob es in China, in Südkorea, in Nordkorea und sonstige Orte, im Jemen, Wir haben letzte Woche die Open Doors Konferenz hier gehabt. Und da war einiges zu hören, was in diesem Moment Christen erleiden wegen dem Glauben, aber nicht in Deutschland und nicht in Europa. Was für ein Vorrecht wir haben, hier zu sein. Und für diese Geschwister sollen wir beten. Sag mal Amen dazu. Wir beten für diese Geschwister, dass der Herr sie segnet. Und sie sind im Ausdauer ein Vorbild. Interessanterweise, in China ist die größte Verfolgung und es ist die größte Erweckung da. Warum? Weil Gott Erdbeben sendet und die Gefängnisse werden aufgetan. Warum? Weil er sich in seiner unendlichen Kraft sich offenbart. Und wenn unser Vater im Himmel sich mehr Zuneigung zeigt an unseren verfolgten Geschwistern, haben wir nicht recht, eifersüchtig zu sein. Amen. Und möge der Herr ihnen mehr Zuneigung schenken, weil sie brauchen mehr Kraft. Und wir, ihr Lieben, wir kommen auch nicht zu kurz. Und wisst ihr, für verfolgte Christen ist Ausdauer gleich Leiden um des Namens Jesu. Ihr Leiden, das ist ihre Ausdauer. Und so makaber das klingt, durch Leiden wachsen sie und halten aus. Aber wir kennen das nicht. Keiner von uns leidet. Niemand, nicht in dieser Dimension. Aber Gott schreibt seine Geschichte auch mit uns, mit der Westkirche, mit der Kirche in Europa, die einfach eigentlich eine komfortable Kirche ist. Aber während die einen durch Leid Ausdauer erleben, wir erleben Ausdauer durch Durchhalten und das bewirkt Wachstum. Und deswegen, ihr Lieben, jeden Tag das, was du erleidest, erlebst, auch weil du sagst, ich bin ein Christ und ich halte die andere Seite hin. Dieses erzeugt Wachstum und Reife in deinem geistlichen Leben. Und wenn du die andere Seite nicht hinhältst und zurückschlägst, ich rede jetzt bildlich, wird dich das bestimmt, du lieber Christ, dich in ein gutes Gewissen führen, sondern du wirst ein schlechtes Gewissen haben. Und diese Erfahrung wiederum zerbricht dich und bringt dich zur Buße und bringt dich zu Gott und bringt dich zu Carsten und sagt, Carsten, sorry, vergib mir, mein Bruder. Ja, der Carsten sitzt immer da. Okay, das nächste Mal. Okay. Durch Buße erlernen wir Wachstum und Reife. Möge uns Gott dafür Gnade schenken. Im Hebräer 11, die großen und die kleinen Männer und Frauen Gottes, sie sind nicht ausgestiegen. Und lies mal nach, was sie alles erlitten haben. Sie stiegen nicht aus. Und deswegen in Hebräer 12, Vers 1, ein Kapitel später, heißt es, laufe mit Ausdauer. Hebräer 12, Vers 1. Lasst uns laufen mit Ausdauer. Hier ist das Bild des Läufers, des Athleten und so weiter mit Ausdauer. Ich will das aber nicht ausmalen. Lasst uns laufen mit Ausdauer. Ihr Lieben, wer ist der Läufer Nummer 1? Wer ist der beste Läufer bis jetzt gewesen? Im Hebräerbrief Kapitel 12 steht, dass Jesus die Nummer 1 ist. Er ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat sich nicht einschüchtern lassen. Und ich sage es dir auch heute Abend, am Ende dieser Predigt, lass dich nicht einschüchtern. Jesus hat sich nicht einschüchtern lassen, nicht durch körperliche Leiden, nicht durch psychische Belastung und nicht durch Demütigungen. Und bitte, wenn du dir Notizen machst, dann mach dir diese drei Notizen. Ich lass mich nicht einschüchtern als Christ durch körperliche Leiden, Krankheit, darf dich nicht von Gott wegbringen, sondern Krankheit auszuhalten, bis der Herr dich heilt, entweder durch Ärzte oder durch seine übernatürliche Intervention, soll dir Geduld beibringen, Ausdauer zu haben. Lass dich nicht einschüchtern. Gott kommt nicht zu spät. Und wenn auch Christen unter uns krank bleiben und erleben keine Heilung, dann sollen sie trotzdem sich üben in der Gottseligkeit. Unser Leib, ihr Lieben, so schön du ihn dir bräunst, so muskulös du ihn dir formst, so krank er ist und so kaputt er ist, dieser Leib hat keine Verheißung. Hat keine Verheißung. Sag's mit mir, hat keine Verheißung. Dieser Leib wird nicht im Himmel gehen. Er wird zu Staub. Aber unsere Seele wird gerettet, ihr Lieben. Und wir werden neue Leiber haben, wenn wir im Himmel sind. Amen. Und deswegen sage ich das, Krankheit darf dich nicht von Gott wegbringen, sondern wenn der Herr auch entscheidet, in seiner unendlichen Weisheit auch manche von uns nach Hause zu holen durch eine Krankheit, die er zulässt, dann heißt es nicht nur willkommen zu Hause in der Alive Church, sondern es heißt auch willkommen zu Hause, mein Kind, bei mir, sagt der Herr, in meine ewige Wohnung. Jemand sagte mal, jeder will im Himmel, aber keiner will sterben. Es ist so. Und wer zu euch predigt, ist nicht besser da drin. Wir halten an diesem Leben. Und es ist Natura. Aber wir lernen auch übernatürlich zu sein. Und je mehr wir uns ausstrecken nach Gott, desto mehr verlassen wir diese Angst. Aber der Herr will uns segnen mit einem langen, auf der Erde langen, satten, gesunden Leben. Sag mal Amen dazu. Das ist die Grundrichtung Gottes. Das ist die Grundrichtung. Und wir dürfen auch dafür beten und dafür glauben. Lass dich nicht einschüchtern durch psychische Belastungen. Wer kennt von uns keine Depression? Wer kennt sie nicht? Ich kenne sie auch. Ich weiß, was es ist. Blockiert und gelähmt zu sein von depressiven Momenten. Und wenn du wieder rauskommst, du warst wie? Unter Wasser. Man ist unter Wasser, man bewegt sich noch, aber man kann nicht mehr kommunizieren. Man sieht nur die offenen Augen. Man kann nichts sagen. Aber Gott holt dich da wieder raus. Und ich sag dir, wenn du so empfindest, zu abzusaufen, in depressiven Momenten, in depressiven Belastungen, wisse, in dieser Tiefe ist der Herr bei dir. Wisse, dass es auch gilt, gib nicht auf. Und der Herr wird dich mit Freudenöl wieder salben. Und er kommt und salbt dich mit Freudenöl. Ich will auch etwas anderes sagen. Wer Depressionen nicht kennt, verachte sie nicht bei einem, der sie hat. Das ist eine ernstzunehmende Sache. Aber tun wir sie nicht überbewerten, ihr Lieben. Wir folgen keiner Depression. Wir folgen der, der uns von Depressionen befreien kann. Und rede mehr über ihn und weniger über Depressionen. Aber der Herr schenkt uns Gnade und er wird dir helfen. Lass dich nicht einschüchtern von Demütigungen, die du erlebst. Was sind denn Demütigungen, ihr Lieben? Das sind Prüfungen im Leben. Schicksalsschläge, der Volksmund sagt so. Trauer, Verlust. Wenn Dinge geschehen, wozu du nichts kannst, sie bringen dich in Demütigung. Sag ja dazu. Herr, ich steige nicht aus. Ich steige nicht aus. Ich bleibe da dran. Und wenn diese Dinge geschehen, nichts ist am Schreibtisch Gottes nicht vorbeigekommen. Danke. Nicht vorbeigekommen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du kein Kind Gottes bist, weiß ich nicht, an wen du überlassen bist. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, alles ist beim Herrn im Wissen. Er weiß es. Er weiß es. Sag mit mir, Gott weiß es. Gott weiß es. Mein Vater im Himmel weiß es. Amen. Steig nicht aus. Und der letzte Gedanke, und dann wollen wir beten zusammen. Jesus stieg auch nicht aus. Er stieg nicht aus. Ich will euch ein Bibelvers lesen lassen, den ihr bestimmt kennt, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 27. Und dieser Vers, ihr Lieben, ich freue mich so sehr, dass dieser Vers in der Bibel steht, denn das ist eine Identifikation auch mit unserer Geschichte. Menschen haben gesagt, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König. Und dann heißt es, so steige er jetzt vom Kreuz herab. Und wir werden an ihn glauben. Wisst ihr, wo Jesus in dem Moment hang? Er hang am Kreuz. Und man hat ihm gesagt, steig aus. Steig runter. Aber wo liegt hier das Schlüsselwort? Könnt ihr es sehen? Das Wort jetzt. Ihr lieben Christen, seid ihr da? Ist Jesus ausgestiegen vom Kreuz? Ja. Ja. Jesus hängt nicht mehr am Kreuz, ihr Lieben. Jesus ist in den Tod gegangen, aber am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Aber dieses Jetzt, da hat sich Jesus gedemütigt. Vom Wegen, liebe Regisseurin Hollywood, die letzte Versuchung Christi. Das war eine Frau. Er stieg vom Kreuz runter, um ein Rendezvous mit Maria Magdalena zu haben. Was, wenn uns in einem Film in den Kinos ist gelaufen? Die letzte Versuchung Christi. Ich sage euch, welche letzte Versuchung Christi. Es gab die letzte Versuchung von Jesus. Da ist sie. Das war die letzte Versuchung. Dass die Leute sagten, komm runter, komm, steig aus, steig aus. Steig jetzt runter. Du hast so viele gerettet. Soll ich jetzt deinen Namen sagen? Bruno, Helmut. Du hast doch so viele geholfen. Du hast doch für andere ein gutes Wort. Was ist jetzt mit dir? Guck dich mal an. Voll ausgepowert. Kannst du dir nicht selber helfen? Versteht ihr diese Sprache? Kannst du dir nicht selber helfen? Andere kannst du trösten. Wer tröstet dich? Und die letzte Versuchung von Jesus war die. Steig jetzt aus. Runter. Und wir glauben an dich. Und Jesus erhob seine Augen zum Himmel und die Hände durchdrungen von höllischen Schmerzen, sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Vater, Vater, hier bin ich. Du hast mich zwar verlassen, aber du hast mich nicht verlassen. Der Herr hat alles hingegeben. Ausdauer bis zum letzten Schrei am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Bis zum letzten Ruf. Es ist vollbracht. Und somit hat er den Heil für uns alle errungen. Ist es nicht ein Applaus wert? Unser Herr, Ausdauer.